undone.
Keschrau, wie schön, dass du heute bei uns bist, weil eigentlich bist du ja jetzt Professor.
Ja, eigentlich müsste ich auch jetzt mit einem Rollkragenpulli hier sitzen und mit angegrauten Haaren, die habe ich ja eh schon, also ich habe schon einen halben Look. Aber ja, ich sitze dir sehr professoral entgegen hier gerade.
Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Lehrauftrag.
Herzlichen Dank. Ich habe leider dann gelernt, ich darf mich gar nicht Professor nennen, was wirklich sehr schade ist. Ich wollte ja Professor Dr. Dent, wollte ich genannt werden eigentlich.
Aber bei uns im Kulturkreis ist das ganz einfach. Es geht ganz schnell. Wenn jemand bei uns Arzthelferin ist, ist er Arzt. Ja. Wenn jemand Rechtsanwaltsgehilfin ist, ist er Anwalt.
Es ist schon der 19. Januar 2024. Mein Name ist Keschrau Behroz.
Und ich bin Vicente Tekkal.
Und das ist Tekkal.
Und Behroz. Keschrau, das Jahr ist jetzt gerade erst losgegangen, aber eigentlich schon urlaubsreif, oder?
Und fast schon vorbei. Ja, für mich zumindest. Ich bin so richtig urlaubsreif. Und ich glaube, ich sehe auch so aus, deswegen sprichst du es an. Ich bin so richtig urlaubsreif und deswegen auch gleich zu Beginn der Hinweis an unsere HörerInnen, dass ich für 3 Wochen in den Urlaub verschwinde. Und diesmal ohne Mikrofon.
Glückwunsch.
Ja, das ist
Glückwunsch zu diesem Vorsatz, den du jetzt umsetzt in diesem Jahr.
Das ist
der
erste Urlaub seit langer Zeit, wo ich kein Mikrofon mit mir nehmen muss, weil ich dann irgendwie zwischendurch doch noch irgendwas aufzeichnen muss. Das ist eine sehr bewusste Podcast-Detoxing-Entscheidung. Mhm. Die Podcast.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dabei erwischt, dass ich Erleichterung empfunden habe, obwohl ich dich so liebe.
Ja.
Und unseren wöchentlichen Podcast. Aber diese Pause kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wir doch nun nicht wenig zu tun haben, aber dass es vor allem auch darum geht, wieder so ein bisschen Energie zusammen.
Einfach mal Pausen, auch Pausen sein lassen. Ne? Mhm. Also ich habe das irgendwie im letzten Jahr vor allem komplett ignoriert und war so, ja klar kann ich noch am Mittwoch in die Aufzeichnung, sind nur 2 Stunden vorne und dann ist das doch mal so ein Hassel, muss ich vorbereiten und so weiter, es dauert. Und jetzt wollte ich wirklich, wirklich, wirklich einfach mal komplett runterkommen und Podcasting mal irgendwie ausschalten und abschalten. Ich weiß nicht, was mir gelingen wird, ich werde sicher trotzdem drüber nachdenken, über neue Ideen und so. Aber ich werde auch mir die größte Mühe geben, meinen Urlaub zu genießen.
Das heißt, wir setzen 3-mal aus und dann kommen wir aber wieder. Wir
setzen 3-mal aus und dann kommen wir wieder. Hoch und reinlich versprochen. Also nur, dass ihr schon mal wisst, warum es nächste Woche nichts Neues gibt. Wir haben auch diesmal auch keine Sendungen vorbereitet, weil Weihnachten haben wir schon durchgepulvert. Jahresrückblick haben wir auch schon durchgepulvert. Jago Damadenic hat keinen Bock, das nochmal zu machen, hat sie gesagt. deswegen sind wir jetzt ohne Episoden. Aber das ist auch wirklich gut so, glaube ich. Und ihr, die lieben Hörerinnen können sich ja, hört nichts anderes. Macht mal auch Pause. macht mit uns zusammen Pause. Oder der Einzige, der ich, nee, also hört Freiheit Deluxe in der Zwischenzeit. Das ist doch gut.
Ja.
So, diese Woche haben wir auch trotzdem viel vor, bevor es quasi in die Pause geht. Es war viel los, auch letzte Woche, auch bei dir. Es gab eine Großdemonstration, die ihr damit initiiert habt, glaube ich, mit Fridays for Future und so und ganz vielen anderen Logos, die da auf diesem Plakat unten zu sehen waren, also ein Bündnis von Aktivistinnen, die sich dann zusammengetan haben, Campact und so weiter und gesagt haben, wir stehen jetzt auf gegen Rechtsextremismus.
Mhm. Ich sag ja, wir brauchen ein Fridays for Future gegen Rechtsextremismus und ich sag ja, einfach machen und da liegt ein wahnsinniger Zauber drin und auch ein Kraftfeld, was man ganz schwer bekämpfen kann. Genau so ist das auch entstanden, weil wenn die richtigen Leute zusammenkommen, dann kann man auch was auf die Straße bringen und ich bin wirklich beeindruckt, möchte jedem Einzelnen der 25.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die wirklich dann am Ende da waren, dafür danken und ich glaube, dass man da einfach einen Nerv getroffen hat und dass inzwischen bei jedem angekommen ist, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus und die AfD immanent wichtig ist, wenn wir diese Demokratiezersetzung verhindern wollen, überwinden wollen. Und ich glaube, die Menschen sind es auch leid zu schweigen. Und ich liebe so ein Sprichwort bei uns im Kurdischen. Und das bedeutet übersetzt so viel wie, der Tag, wo du dich entscheidest, das Richtige zu tun, ist genau der richtige Tag. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man fertig sein muss als Menschenrechtsaktivist, sondern es geht darum, morgens aufzustehen und zu sagen, heute will ich alles richtig machen. Ich will sozusagen auf der Seite stehen, die dafür sorgt, dass wir gewisse Dynamiken auch bekämpfen. Was sage ich deswegen? Weil natürlich in dem Moment, wo wir das Wort ergreifen und auch ins Mikro sprechen, wir immer auch sozusagen damit einkalkulieren, dass es dafür auch Widerstand gibt. Aber den hält man dann auch gerne aus.
Ja, und da sind ja auch schöne Bilder tatsächlich entstanden. Ich hatte am Anfang, war ich so ein bisschen so, kommen wirklich so viele Leute oder nicht, weil bei den Protesten, als die Hamas Israel angegriffen hat, nämlich die Proteste gegen Antisemitismus, waren es nicht so viele. Da waren, glaube ich, ja viele auch sehr enttäuscht. Und deswegen war ich so, okay, hoffentlich zeigt sich quasi die Stadt. Wir reden jetzt hier von Berlin. Und sie hat sich gezeigt und aber auch ganz deutschlandweit.
Ganz, ne? Also Deutschland, wir haben Leipzig, jetzt gesehen, die Bilder aus Leipzig haben mich total berührt.
Leipzig war stark. Jetzt heute habe ich die Bilder aus Köln gesehen. Da sind
auch
sehr viele
richtig
auf die Straße
krass,
30.000. gegangen. 30.000 in Potsdam demonstrierten ca. 10.000 Menschen. Und Baerbock und Scholz haben dort gesprochen. Der Oberbürgermeister spricht dort von der wahrscheinlich größten Demo seit der Wende. Genau, in Leipzig ca. 10.000 Menschen. Was ich mich gerade frage, weil ich stelle natürlich immer die richtigen Fragen bei solchen Situationen, ist, wer ist die arme Sau, die das zählen muss? Ne? Also wer steht da und zählt die 25.000 und dann kommt dann irgendwie so jemand wie ich und sagt 23 und was irgendwas. Und
ja, das wird irgendwann dann durchgegeben und das sind dann manchmal auch unterschiedliche Zahlen,
ja, dass
die Polizei andere Zahlen rausgibt als die Initiatoren.
Die Polizei zählt, glaube ich, nur zur Hälfte immer.
Genau, trifft man sich dann halt auch, und das ist nämlich genau, was du sagst. In Hannover-Linden, meiner Heimatstadt, wurde gestern übrigens auch demonstriert. Und ja, ich glaube, das ist genau das, was wir gerade brauchen. Das sind die Bilder, die zeigen, dass wir nicht mehr alleine sind.
Ja.
Und darum muss es letztlich gehen. Also wir müssen wirklich die Gesellschaft aktivieren und irgendein Like vergeben im Social Media. Das ist Gratismut, das tut nicht weh. Aber dann wirklich zu mobilisieren, und da möchte ich auch nochmal Luisa ein Riesenkompliment aussprechen, das ist natürlich nochmal der Unterschied. Und gemeckert, ich sag's nochmal, wird immer, lasst euch davon bitte nicht beeindrucken. Im Übrigen nehmen sich die Leute da auch nicht viel, was die ideologischen Lager angeht. Also das kommt irgendwie aus allen Bereichen. Ich möchte es doch nochmal konkretisieren, weil ich mich darüber geärgert habe. Und wenn man schon mal einen eigenen Podcast hat, hat man ja auch die Möglichkeit, das kundzutun. Ich wurde dann zum Beispiel auch kritisiert dafür, dass ich die Eröffnungsrede halten durfte. Und da habe ich nur gedacht, was für eine Anmaßung. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht kritisierbar wäre. Aber es war dann so nach dem Motto, das ist ja die Falsche, die diese Eröffnung gemacht hat oder den Einstieg. Das heißt, du wirst es auch den Leuten nie recht machen, auch wenn das jetzt nur so Einzelpersonen sind. Und deswegen möchte ich es nicht zu groß machen. Aber die Tatsache, dass wir gerade wirklich kämpfen für unsere Identitäten, gegen Rassismus, du hast die Attacke auf meine Brüder mitbekommen, dass ich mir dann sagen lassen muss, dass ich nicht das Recht habe, darüber zu sprechen, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt diesen Opfermythos bedienen will, sondern was ich damit klar machen will, ist, dass wir den Leuten nie reichen, dass wir ihnen nie gerecht werden, dass wir noch so viel Rassismuserfahrung gemacht haben können und trotzdem gibt's jemanden da draußen, der dann sagt, du nicht. Und was ich damit sagen will, ist aber, dann erst recht. Also ich glaube, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, auch aufzubegehren, Widerstand zu leisten. Und du hast es gerade angesprochen, Scholz und Baerbock waren in Potsdam auch dabei. In Berlin waren auch viele politische Entscheidungsträger unterschiedlicher Parteien dabei. Muss ich mit allem einverstanden sein, wofür die stehen? Nein. Können wir trotzdem zusammen da stehen und gegen rechts demonstrieren? Unbedingt. Also das ist sozusagen auch so eine Unzeit, in der wir leben, wo dann verlangt wird, ich muss sozusagen, der Minimalkonsens darf nicht bestehen, wir müssen in 100% übereinstimmen, sonst funktioniert das nicht. Und das Besondere für mich an diesen Demos gerade ist, dass die Leute sagen, hey, da gibt es einen Punkt, wo wir uns verbünden, und das ist der Kampf gegen rechts, koste es, was es wolle.
Ja. Aber es ist ja auch am Ende, ne, ich möchte ja jetzt irgendwie nicht da den Boomern da spielen, aber ein bisschen möchte ich das auch trotzdem, damit wir uns ein bisschen streiten. Mhm. Ich frage mich natürlich trotzdem immer, was erwächst jetzt daraus? Ne? Und wir sprechen gleich drüber, weil wir müssen auch darüber reden, warum es diese Demonstration gegeben hat, warum das notwendig gewesen ist. Das ist unser erstes Thema. Es geht nämlich um dieses Geheimtreffen. Mhm. Da reden wir gleich darüber. Natürlich muss jetzt auch daraus, aus diesem Signal von, da sind sehr viele, die der Meinung sind, wir müssen was gegen rechts tun. 25.000 ist auf der Straße sehr viel, im Gesamten halt sehr wenig. Mhm. Und in der Hoffnung eben quasi auch, dass daraus mehr passiert als einfach nur ein Lippenbekenntnis. Also PolitikerInnen zeigen sich ja gerne vor solchen Bildern, wie sie dann irgendwie vor Leuten reden, und es ist alles so, dann ist für sie alles mal sehr berührend und so weiter und toll und so. Natürlich die Frage, was passiert dann?
Absolut.
Und ich möchte auch nochmal hier das nochmal sagen, ne? Also, dass wir ein Erstarken des Rechtsextremismus haben, erstarkenden Antisemitismus, ist keine Neuigkeit. Seit Jahren sagen das alle möglichen Expertinnen und sagen, das steigt gerade, die Gefahr wird immer größer. Wir brauchen als Gesellschaft aber leider immer Events, damit wir irgendwie sowas mal sehen. Da muss es irgendwie ein konspiratives Geheimtreffen geben, damit die Leute sehen, oh was, Aber da ist nichts Neues gesagt worden auf diesem Treffen. Und es ist dann gut, dass das dann da ist, aber da muss auch irgendwie tatsächlich auch was draus entstehen. So, und du hast gerade gesagt, ich finde manchmal ist so ein Demonstrieren auch so das Äquivalent zum Like. Du hast halt ein bisschen mehr Aufwand betrieben. Mhm. Die Frage ist, wie geht es weiter? Mhm. Und ich glaube, hier sind auch vor allem die politischen Entscheidungsträger gefragt, weil an ehrenamtlichen Leuten, die in diesem Bereich noch arbeiten, gegen Rechtsextremismus, mangelt es in Deutschland wirklich nicht.
Auch in dieser Frage der Menschenrechte und auch der Menschenfeindlichkeit können wir doch nicht auf eine Bundesregierung warten. Und damit meine ich, das ist nicht despektierlich gemeint. Was ich damit sagen will, ist, das kann gar nicht unser Anspruch sein, Keschrau. Begriff, wir sind das Volk, bedeutet ja was. Und das ist genau dieser Punkt. Deswegen gibt es für mich einen Unterschied zwischen einem Like und auch jemanden mobilisieren, auf die Straße zu gehen. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Mhm. Und es geht wirklich darum, die Menschenmassen zu bewegen, einzustehen und von seinem Demonstrationsrecht Gebrauch zu machen, aber vor allem auch von seinem Wahlrecht. Das heißt, das alles bringt nichts, wenn am Ende die Antwort ist, dass die AfD die Landtagswahlen haushoch gewinnt und wir einen AfD-Ministerpräsidenten haben. Und der Kampf gegen rechts muss eine Selbstverständlichkeit sein. Also das ist sozusagen, du kennst unsere Arbeit, unser Kampf gilt jedweden Ismen und den muss man geschlossen zusammenführen. Und da bringt es nichts, das gegeneinander aufzuwiegeln, sondern wir müssen alle sehen. Wir müssen alle sehen. Es ist völlig klar, und das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass es Luftangriffe gegeben hat seitens des Irans auf kurdische Stellungen, über die kaum berichtet worden ist. Das heißt aber nicht, dass ich nicht zu einer Demo gehe gegen rechts. Das ist mir auch nochmal wichtig.
Ja, wir halten sehr viele Sachen gleichzeitig aus. Das sollte auch möglich sein. Man kann das eine machen und das andere. Wir reden da gleich nochmal intensiver drüber. Gut, dass wir es schon mal alles angesprochen haben, weil das alles sind nämlich Themen heute. Nämlich wir wollen zum einen über dieses konspirative Geheimtreffen sprechen und die Recherchen von Korrektiv. Dann sprechen wir über den Nahen Osten und die aktuelle Lage dort mit den Angriffen, die du gerade gesagt hast, seitens des Irans. Und dann am Ende, Achtung, sprechen wir auch nochmal über die Vereinigten Staaten, denn dort gab es den sogenannten Iowa Caucus der RepublikanerInnen. Und dort ist eine erste Entscheidung gefällt worden. Mhm. Ich mache es gerade so spannend, aber alle wissen natürlich, dass Donald Trump gewonnen hat. Aber wir reden da auch nochmal drüber. Deswegen würde ich sagen, los geht's! Also wirklich, jeder hat es mitbekommen, diese und letzte Woche in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt da eine Recherche von Korrektiv, die waren bei einem Geheimtreffen zugegen und haben dieses Geheimtreffen nicht nur mit Kameras gefilmt, sondern wissen auch, was dort diskutiert worden ist. Was ist da passiert? Es haben sich Leute getroffen, unter anderem ein ehemaliger Zahnarzt oder wie man so schön sagt, ein umtriebiger ehemaliger Zahnarzt. Also Gernot Möhrig heißt der, ein in rechtsextremen Kreisen bekannte Person. Und Hans-Christian Limmer, der war unter anderem ein Mitgesellschafter bei Hans im Glück, einem Laden, dem ich wirklich niemanden an Hals wünsche. Bitte geht da nicht rein, das schmeckt auch, hat auch vorher nicht gut geschmeckt.
Und aber man muss dazu sagen, die haben sich sofort getrennt von ihm, ne?
Ja, aber die wussten auch Bescheid, dass das passiert. Korrektiv hat natürlich, weil sie journalistisch sauber arbeiten, die Leute damit konfrontiert und die haben natürlich dann zeitnahe Entscheidungen getroffen. Mhm. Aber klar, haben sich getrennt, hat Hans sein Glück dann am Ende dann doch gefunden. Super. Martin Sellner war zugegen, Kopf der identitären Bewegung.
Der übrigens selber aussieht wie ein Migrant, das finde ich am allerlustigsten.
Martin Sellner sieht selber aus.
Entschuldigung.
Also sieht wahlweise aus wie ein Migrant.
Was ja nicht schlimm ist, aber es ist einfach so.
Sieht aber aus wie das Covermodel des Stürmer. Also das irgendwie so geht beides in beide Richtungen, je nachdem, wie er seine Haare gerade.
So doll ist es aber immer nicht. Also das ist so, das wird natürlich dann auch wirkmächtiger verkauft, als es dann letztlich ist, glaube ich.
Ja, naja, Martin Sellner ist schon ein Rechtsextremer, wie er im Buche steht, fast schon eine Karikatur eines Nazis und ein Loser. Da reden wir gleich nochmal drüber. Alexander von Bismarck war dabei, ein Nachfahre des früheren Reichskanzlers, natürlich. Ist ein Nachfahre des früheren Reichskanzlers in so einem Kreis dabei. Das ist schon fast wie, als würde man das irgendwie, keine Ahnung, satirisch zeichnen. Zwei Mitglieder der Werteunion, Düsen, klar, natürlich sind die auch dabei. Und mehrere AfD-Mitglieder, darunter auch Roland Hartwig, der persönliche Referent von Trommelwirbel Alice Weidel. So, dessen Vertrag mittlerweile aufgelöst wurde und der Fraktionsvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Weitere Personen aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum, darunter zum Beispiel auch Silke Schröder, Sie ist Vorstandsmitglied im Verein Deutsche Sprache gewesen, hat auf Twitter, glaube ich, ihre Abdankung quasi gepostet, aber auf eine Art und Weise ist wirklich so, das ist Boomer-Cringe, finde ich fast schon, nämlich 2 DIN-A4 Seiten als Screenshots veröffentlichen, die man einfach nicht lesen kann. Ich habe es auf meinem Handy versucht zu lesen und es ist einfach so dicht beschrieben so, also das ist wie das Äquivalent zum Bibelpapier, ne? Also so ganz null Zeilenabstand, ganz dicht beschrieben und glaube ich bestimmt auch irgendwelche literarischen Referenzen, die ja nichts zu suchen haben, weil sie ist ja deutsche Sprache und so. Die Frage ist natürlich, okay, was haben die da besprochen? Das große Thema war die sogenannte Remigration. Man muss das sogenannte dazu sagen und man muss Remigration so in so vielen Anführungsstrichen wie nur möglich sagen, weil das natürlich ein quatschiger Begriff, der irgendwie verniedlicht, was da eigentlich passieren soll.
Nämlich und umgedeutet die, worden ist letztlich
umgedeutet
auch als
worden ist
ne?
Letztendlich. Das ist so, so ein klassischer Sellnerismus, würde ich mal sagen. Nämlich die Verniedlichung von wirklich schlimmen Sachen. Da geht es nämlich darum, dass man Millionen von Ausländern aus Deutschland wieder rausbringt, abschiebt, aber auch diejenigen, die quasi nicht erfolgreich in Anführungszeichen assimiliert worden sind. Also auch deutsche Staatsbürger, wie ich beispielsweise, die nicht wahrgenommen werden.
Du bist doch gar kein Deutscher.
Hätten sie sich, genau richtig, keine Ahnung, wer das dann entscheidet, aber die werden natürlich auch ausgeführt. Es geht natürlich darum, dass man das hier quasi wieder reinwäscht, das Land, dass quasi der ganze negative Einfluss von uns beiden, beispielsweise, die jetzt hier einen Podcast machen in Deutschland.
Dürfen.
Ich meine, what the fuck, dürfen, dass die natürlich wieder raus sollen, damit das hier alles ein bisschen sauberer wird. Das ist die Idee der Remigration und eine Idee, die keine neue ist.
Die keine neue ist, aber trotzdem hochgefährlich ist. Und natürlich ist es für uns Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte so, dass wir geschockt sind darüber, dass alle geschockt sind darüber, dass das passiert ist.
Ja.
Denn das ist sozusagen Teil unserer Lebenswirklichkeit, also auch Diskriminierung und Rassismuserfahrung und diese Gefahr von rechts. Und ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwann auch leiser geworden bin zwischendurch, weil das ist ja das grausame, groteske an Rassismuserfahrungen, dass man die Menschen nicht nerven will mit diesen Diskriminierungserfahrungen. Und da hat sich, glaube ich, eine Normalität etabliert, die ich für hochgefährlich halte. Und alleine für diesen Aufschrei ist es das alles wert. Und da bin ich auch den Kollegen von Korrektiv Recherchenetzwerk sehr dankbar. Und das zieht deswegen Kreise, weil wir wissen, dass 3 Landtagswahlen uns noch bevorstehen. Wir haben da im letzten Podcast drüber geredet. Und es sieht leider sehr, sehr gut aus für die AfD. Und das ist sozusagen keine Dystopie, dass wir uns vorstellen müssen, dass es dazu kommen kann, dass eine rechtskonservative Macht entsteht. Und ich glaube, das muss man sich einmal vergegenwärtigen, was das dann im Endergebnis bedeutet. Deswegen finde ich es sehr interessant, heute mit dir auch nochmal über das AfD-Verbot zu sprechen und eben auch über das Höcke sozusagen Verbot, die Einschränkung der Grundrechte. Denn es ist sehr, sehr interessant, sich das auch mal anzugucken vor dem Hintergrund der Rechtslage.
Ja.
Auch im Vergleich mit der NPD.
Ja.
Denn was da ja ganz spannend war, dass sozusagen das NPD-Verbot deswegen gescheitert ist beim Bundesverfassungsgericht, weil das noch eine marginale Größe war. Weil das Totschlagargument für das AfD-Verbot ist ja, jetzt wo die so groß sind, weil sie so groß sind. Ja, das ist sozusagen die Gefahr dahinter. Und dann wird es sozusagen auch zu einer Gefahr für Demokratiezersetzung, für unseren Rechtsstaat. Und dann könnte sowas auch eine Rolle spielen. Denn das NPD-Verbot ist nicht zustande gekommen, weil man gesagt hat, dass es eine marginalisierte Größe ist. Und das kann man von der AfD auf keinen Fall mehr behaupten.
Du hast ganz recht, das sind jetzt die aktuellen Debatten, die dazu geführt werden, als Konsequenz auf diese Korrektivrecherchen. Da muss ich nochmal diesen Punkt nochmal gerne stark machen oder klar machen, nämlich es ist oft super wichtig, wie solche Geschichten erzählt werden. Weil dass diese Treffen stattfinden, dass diese Ideen verbreitet werden, die sind nicht neu. Die AfD jetzt redet auch über Remigration schon länger. Das ist kein neuer Begriff. Diese Ideen, die fliegen schon rum. Mhm. Aber die sind natürlich nicht so stark erzählt, wie Korrektiv das jetzt gerade gemacht hat. Die treffen sich in einem Schloss und besprechen so die Zukunft Deutschlands. Das ist natürlich krass, wie das in der Öffentlichkeit dann plötzlich wirkt, weil man das gut erzählt hat. Das quasi nur als so ein kleiner Sidebar für meine Journalistinnen-Kollegen dann auch, nämlich zu sagen, naja, es ist schon wichtig, wie man sowas erzählt. Und es reicht nicht einfach nur zu sagen, das steht halt irgendwo in einem Parteibuch, schön und gut, aber die Art und Weise, wie man es erzählt, kann natürlich dazu bringen, dass man am Ende 20.000 Leute oder 25.000 Leute auf die Straßen mobilisiert, weil sie dann irgendwie das Gefühl haben, da passiert gerade was in diesem Land, was ich nicht haben möchte. Deswegen dahingehend super.
Und du, vor allem, du bist ja jemand, der sich sehr gut auskennt mit Storytelling, Geschichtenerzähler. Das merkt man jetzt auch an dem Mesut Özil-Podcast, wo es auch um Rassismus geht.
Ja.
Wussten wir, dass das so ist und so war? Ja. Aber durch deinen Podcast, durch euren Podcast hat man ein Gefühl dafür bekommen. Ja. Wegen den Zwischentönen. Weil man nicht mit dem Finger drauf gezeigt hat. Und ich glaube, wir reden immer wieder über das Thema Agenda-Setting und Umdeutung und Bedeutung und Narrativen. Es ist nicht zu unterschätzen. Ja. Es geht wirklich darum, welche Geschichte am Ende gewinnt. Da werden wir auch gleich im Zusammenhang mit Trump drüber reden. Anderes Thema. Aber deswegen finde ich es gut, dass du da nochmal darauf hinweist, ja, in dem Zusammenhang. Weil plötzlich wurde das Bild nicht vorstellbar. Und das war natürlich grausam.
Ja. Absolut. Und jetzt nochmal kurz zu diesen Debatten. AfD-Verbot, du hast gerade gesagt, die größte Angst ist natürlich, wenn du etwas verbietest, machst du jemanden auch gleichzeitig stärker.
Ja, und das, also, wenn das scheitert, dann haben wir den Salat. Weil dann schlägt es wie ein Boomerang zurück. Deswegen finde ich auch, dass diese Höcke-Petition, dem Vorstoß sozusagen, Höcke diese Grundrechte zu entziehen wegen Rechtsextremismus. Da gibt's ja diesen Paragraph 18, der das regeln kann. Und diese Möglichkeit bietet, das ist ja, wie gesagt, ein heftiger Einschnitt, aber er hat ja mehrfach bewiesen, wie er dieses Recht missbraucht hat sozusagen, auch für Volksverhetzung. Dafür wurde er sozusagen auch zur Rechenschaft gezogen. Aber ich finde, das könnte ein Testballon sein tatsächlich. Und weil es niedrigschwelliger ist und besser begründbar und man dann sozusagen ja auch sehen kann, wie da argumentiert wird entsprechend.
Ja, es geht um eine wehrhafte Demokratie, ne? Und wenn da jemand daran arbeitet, die Demokratie kaputt zu machen und die Rechte, die Demokratie ihm gewährt, zu nutzen, um genau diese Rechte wieder auszusetzen, dann sollte man natürlich gucken, gibt es da Möglichkeiten in unseren Gesetzen, die wir halt einfach haben, um das auszusetzen. Ich finde das gut, dass das eine so hohe Schwelle ist, dass das nicht einfach machbar ist. Mhm. Grundrechte entziehen haben auch die größten Verbrecher nicht verdient. Also auch die größten Verbrecher haben Grundrechte, das ist im Grunde genommen die Basis ja auch unseres Justizsystems, dass Leute das Recht haben auf Verteidigung, was weiß ich was. Mhm. Aber natürlich die Frage, wer versucht eben dieses System auszuhöhlen? Mhm. Und da, finde ich, kann man schon genauer hingucken. Ja, ich glaube, bei Höcke kann man das ziemlich klar sagen, der hat ja auch eine Idee in Anführungszeichen. Der ist nicht einfach nur irgendein Spinner, sondern der hat wirklich eine völkische, eine gefährliche Idee, sollte ja jemals an die Macht kommen. Und das sollte man frühzeitig ausbremsen. Das haben wir hoffentlich aus unserer Geschichte gelernt. Das andere beim AfD-Verbot bin ich so ein bisschen so, also
ich
bin da hin und her gerissen, vor allem, weil ich denke, was wir jetzt gerade machen, das haben wir jetzt auch beispielsweise gesehen bei Christian Lindner, da ist wirklich ein Fähnchen im Wind, wie er sich da irgendwie entblößt hat, da bei diesen Bauernprotesten, wie er sich da hingestellt hat, wie er versucht da irgendwie so ein bisschen diesen Anpassungswettbewerb zu führen, als jemand, der aus dieser Elite entsteht, die er da kritisiert. Er ist die Politik, von der er da redet, nämlich die Politik müsse sich um die Bauern kümmern, er ist die Politik, er hat diese Entscheidungen teilweise mitgetragen und dann steht er da und versucht sich da irgendwie anzubiedern. Das finde ich ganz schlimm und deswegen, das ist für mich das, was wir daraus lernen sollten ein wenig auch, nämlich es bringt nichts, so einen Anpassungswettbewerb mit der AfD sich zu führen. Wir lassen uns hier gerade wirklich...
Man wird dann trotzdem ausgebuht, also man ist dann trotzdem nicht Teil davon.
Das ist super, das ist wirklich schlecht, weil nämlich man das Gefühl hat, dass die anderen Parteien, die sich eben von der AfD vor den Karren spannen lassen, keine eigenen Ideen haben. Und ich finde, die Alternative zur Anpassung ist eben, dass man eigene Ideen irgendwie reinbringt und den Leuten irgendwie zeigt, was möchte man denn eigentlich mit diesem Land? Also bei mir auf dem Zettel steht oben Pulverfass Nahost. Ich meine, das ist auch eine Überschrift geklaut von vor 20 Jahren, die aber auch jetzt quasi jede Woche eigentlich genutzt werden kann. Nahost ist ein Pulverfass, ist sie in den letzten Wochen auch gewesen und ist jetzt vor allem diese Woche auch wieder, denn der Iran hat in dieser Woche als Vergeltung Ziele in Syrien und den Irak angegriffen, attackiert. Dem vorausgegangen waren eben zwei Anschläge am 4. Januar 2024 in der iranischen Stadt.
Vor allem aber auch die kurdischen Autonomiegebiete, das ist wichtig in dem Zusammenhang, denn denen galt der Anschlag ja auch.
Ja. Erzähl mal davon, du hast ja Verbindungen ja auch zu der
Naja, ganz konkrete, ehrlicherweise, ich meine, darüber redet man nicht, weil das natürlich auch immer eine Sicherheitsfrage ist, aber wir hatten eigentlich geplant, nächste Woche dorthin zu fahren.
Ja.
Weil wir Projekte dort haben, wir haben Frauenhäuser dort, wir haben Mitarbeiter dort und wollten die besuchen und mussten das natürlich absagen, denn klar ist, dass die volatile Lage und auch die Gefahr, die daraus erwächst, immer auch Auswirkungen hat. Und das fängt dann schon damit an, dass bestimmte Fluggesellschaften da nicht hinfliegen gerade. Und das ist immer ein Indikator dafür, dass es natürlich noch gefährlicher geworden ist. Und wir sehen natürlich die Gefahr, die insbesondere von der Islamischen Republik Iran ausgeht, die überall ihre Finger im Spiel hat. Und das Säbelrassen, was du gerade angesprochen hast, ist sozusagen ja auch zentriert. Und das ist ja das, was diese Freiheitsbewegung von vornherein immer gesagt hat und was unsere feige Appeasement-Politik der letzten 44 Jahre völlig verkannt hat, die Gefahr des Irans, die über den Iran hinausgeht. Das heißt, dass die eigenen Kinder im Land getötet und umgebracht werden, ist das eine. Aber der lange Arm des Irans, der über den Iran hinausgeht, die Houthi-Rebellen, die mitfinanziert werden, alles andere als Widerstandskämpfer sind, sondern eine ganz klare islamistische Terrororganisation. Ich sage das vor dem Hintergrund, weil wir gerade wieder ein paar Versprengte haben, die versuchen, Narrative dort umzudeuten, zeigt, was da passiert. Und dass kurdische Stellungen bombardiert worden sind, auch in der Nähe des US-Konsulats beispielsweise, ist eine neue Dimension. Was der Iran super gut kann, ist Fake News und Desinformationskampagnen streuen. Die haben sich ja selber dazu geäußert, dass das die Revanche war auf den sogenannten IS-Anschlag auf Kerman, wo ja auch mehrere Menschen gestorben sind, dieser große Anschlag vor wenigen Wochen. Die Regionen auch, die da jetzt beschossen werden, das sind eigentlich Regionen, wo eine Entwicklungszusammenarbeit besser funktioniert als in vielen anderen Regionen, aber dass auch da jetzt noch destabilisiert wird. Also wir merken im Nahen Osten, dass auch die Regionen, die befriedet sind, plötzlich wieder volatil sind, unbefriedet sind, und auf der anderen Seite beschweren wir uns dann darüber, dass Menschen sich auf den Weg machen. Also wir zerstören da gerade sozusagen auch Hoffnungsträger, würde ich sagen. Ne? Und das hat wahnsinnige Dimensionen und wir können da nicht einfach schweigen. Und da fehlt natürlich der große Aufschrei. Und wenn ich mir dann die Grundlage der Diskussion angucke, mit der sich hier beschäftigt wird, wo einfach ganz wenig Wissen auch vorhanden ist für das, was da wirklich passiert. Also ich will es nochmal sagen, die Houthi-Rebellen, die die Schiffe kapern und angreifen im Roten Meer.
Das ist das nächste Ding, Teil des Pulverfasses, genau.
Genau. Und da gibt's einfach eine Spezie in unserem Land, in ihrem antiimperialistischen Weltbild, die die Houthis als große und kleine Widerstandskämpfer feiern. Und ich sag ganz ehrlich, genau da muss man dann schon reingehen und sozusagen Widerrede geben, beziehungsweise Gegenrede, weil das ist Teil des Problems. Und diese Naivität, ich kann es nicht anders sagen, weil ich will keinen Vorsatz unterstellen, können sich die Menschen doch vor Ort gar nicht erlauben.
Ja, das ist der zweite Teil unserer Geschichte heute aus dem Nahen Osten, die schiitischen Houthi, die eine Terrororganisation sind, anders kann man es gar nicht sagen.
An denen ist gar nichts progressiv.
Keine progressive Veranstaltung dort, haben in jüngster Zeit eben immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer beschossen. Jetzt gab es da wiederum eine Antwort, nämlich von den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Die hatten dann in der Nacht zum Freitag vergangener Woche als Reaktion auf die wochenlangen Attacken der Houthi auf Handelsschiffe im Roten Meer eben dann Stellungen der Miliz im Jemen bombardiert und haben dabei irgendwie knapp 30 Ziele im Visier. Und da hat natürlich auch der Iran reagiert.
Seine Finger im Spiel, der ist die Finanzmacht Nummer eins, was dschihadistischen Terror angeht. Und die Frage ist, wie kann es immer noch sein, dass das der beste Handelspartner ist Deutschlands?
Aber es ist natürlich interessant, dass die Reaktion jetzt gerade kommt, weil Handelsschiffe halt angegriffen werden. Also es ist schon wichtig, man sieht ja schon, was wichtig ist in der Welt und was nicht. Nämlich wir kommen bestimmte Sachen kommen bei uns nicht an. Und deswegen müssen wir da militärisch angreifen, damit sie ankommen. Das ist halt so, auch dann die Wahrheit. Wenn die Wirtschaft angegriffen wird, ist man tatsächlich dann sehr schnell auch verteidigungswillig. So, das ist das eine. Dann haben wir noch eine Geschichte, nämlich die Außenministerin Baerbock verkündete in der letzten Woche, dass Deutschland der Lieferung von Eurofighter-Kampfjets nach Saudi-Arabien nicht länger im Weg stehen wird. Das ist eine interessante Formulierung. Das Auswärtige Amt mühte sich zu versichern, dass noch nichts beschlossen sei und es lediglich um eine Voranfrage des Herstellers gehe. Was machen wir daraus? Die Waffenlieferungen aus Deutschland sind ja immer so ein Thema, mal in die Richtung, mal in die Richtung. Man weiß irgendwie nicht so richtig, wer hat eigentlich die Kompetenzen, wohin. Wir haben das letzte Mal auch schon gefragt, wer darf eigentlich darüber entscheiden, welche Waffen nur mehr geliefert werden. Manchmal ist es Scholz, der im Weg steht. Jetzt ist Baerbock, die sagt, wir stehen nicht im Weg. Kampfjets werden geliefert. Was glaubst du, ist da das Kalkül dahinter, dass man das macht?
Nein, das ist ja eine hochmoralische Frage, die wir immer wieder diskutieren, auch in unserem Podcast. Wer macht sich schuldig an den Toten? Diejenigen, die schießen oder die Waffen liefern? Und diese Grundsatzfrage muss erlaubt sein. Und ich glaube tatsächlich, dass wir immer wieder darauf hinweisen müssen, dass Frieden nicht vom Himmel fällt, sondern Frieden verteidigt werden muss. Und das soll auf gar keinen Fall wie Kriegstreiberei klingen. Natürlich würde ich lieber sagen, ich wünsche mir Weltfrieden und Pazifismus, aber das ist nicht die Realität, in der wir leben. Und gerade vor dem Hintergrund der Ukraine hat ja dieses Wording, dieses gefährliche, wie viel Waffen denn noch dazu geführt, dass immer mehr Ukrainer sterben, dass die Frauen, die dort vergewaltigt werden, die Kinder, also Putin hört ja nicht auf. Und da habe ich eine ganz klare Linie, um Entmenschlichung und Völkermorde zu verhindern, muss man natürlich auch eingreifen.
Ja.
Aber es ist natürlich eine hohe Verantwortung. Und da können, wir können uns da nicht rausziehen als Europa. Also man kann ja nicht ständig Waffen liefern und dann so tun, als wenn man damit nichts zu tun hätte. Nee, also das funktioniert ja nicht.
Das ist auch ein interessantes Land. Nämlich da hat die Große Koalition ja eigentlich 2018 einen Exportstopp verhängt, wegen der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemenkrieg sowie dem Mord an den Journalisten Jamal Khashoggi. Das ist ja auch komplett vergessen worden irgendwie. Da ist jemand hingerichtet und kleingeteilt in Tüten quasi aus einer Botschaft irgendwie rausgebracht worden. Und das ist komplett vergessen. Es wird wieder über Investitionen geredet. Ich glaube, also ich verstehe, dass wahrscheinlich der Grund, warum wir diese Waffen liefern nach Saudi-Arabien, hat auch diplomatische Gründe, sind weltpolitische Gründe. Ich glaube nicht, dass Annalena Baerbock da jetzt irgendwie einen großen Plan hat mit so was weiß ich. Es geht, glaube ich, schon eher um Diplomatie am Ende des Tages. Auch Waffenlieferungen können diplomatische Gründe haben. Warum macht man das? Man möchte ja auch natürlich in der Region auch mit bestimmten Leuten auch gute Verbindungen trotzdem haben, weil man glaubt, dass man in dieser Gesamtweltlage da diese Beziehungen braucht und da darauf verweisen zu können, hey, man hat euch doch mal Waffen geliefert. Das ist irgendwie, das ist klar irgendwie, dass das natürlich irgendwo wichtig ist. Aber das Bild nach draußen ist natürlich schon nicht sehr gut, weil es auch so, wir haben es schon öfter gehabt, diese Kommunikation dieser Koalition ist schon wirklich komplett irre manchmal, wo man einfach wirklich nicht versteht, was die linke Hand macht und was die rechte Hand macht und was da für Sachen geliefert werden und was nicht. Es ist einfach wirklich nicht klar irgendwie formuliert. So, zum Schluss schauen wir noch einmal in die Vereinigten Staaten. Das machen wir immer wieder sehr gerne, weil da auch ein paar Dinge passieren, die man auch erstmal erklären muss. Ist nicht immer ganz leicht verständlich. Mhm. In den Schlagzeilen hieß es, Trump habe wieder irgendeine Wahl gewonnen. Das stimmt natürlich nicht so ganz, aber wir haben folgende Situation. In Iowa gab es die republikanischen Caucuses, wie man das so schön sagt. Caucuses sind nicht wie die Primaries, also sind nicht so Wahlen, die da irgendwie stattfinden und Leute auch per Briefwahl irgendwie was wählen können und man hat irgendwie den ganzen Tag Zeit und muss an eine Urne, was weiß ich. So ein Caucus ist ein ganz spezieller, ist ein bisschen so ein Wahlmarkt, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Es gibt da quasi an einem Abend, weiß nicht, 19 Uhr, überall in Iowa, an irgendwelchen Theatern oder irgendwelchen leeren Hallen, keine Ahnung, gibt es Treffen, wo sich die Republikaner treffen, sich darüber austauschen, wenn sie wählen würden, und dann schreiben sie auf irgendwelchen Papieren ihre Entscheidung auf und das wird dann gezählt und dann ist das quasi die Iowa-Wahl, die Iowa-Caucuses. Mhm. Die sind nicht repräsentativ, also das sagt wirklich überhaupt gar nichts über das Land aus, aber Iowa ist sowas wie so eine self-fulfilling Prophecy. Das findet irgendwie einmal statt, es gibt da irgendwie Nachrichten und alle glauben, okay, Donald Trump ist der stärkste Kandidat wahrscheinlich, weil er dort gewonnen hat. Und zwar mit ziemlichem Abstand auch, muss man sagen. Zur Wahl standen Donald Trump, der hat 51% der Stimmen bekommen. Weit abgeschlagen an zweiter Stelle Ron DeSantis, der Florida Governor, der hat 21% bekommen. Dann Nikki Haley, über die wir auch schon häufiger gesprochen haben, die ist dann ein bisschen abgeschlagen mit 19,1% und andere ganz weit hinten, die jetzt keiner Nennung groß wert sind. Das sind die Stimmen und natürlich beunruhigende Nachrichten, die dann irgendwie durch die Welt gehen, weil es dann irgendwie heißt, okay, Donald Trump ist wieder im Aufschwung. Und das trotz der, muss ich festhalten, der 91 Anklagepunkte in 4 Gerichtsverfahren. Wo man sich denkt, only in America verteidigt sich da jemand gerade vor Gericht und stellt sich parallel zur Wahl und kommt dabei auch noch gut weg. Und also nicht so schlecht weg.
Genau.
Hast du das verfolgt, die Iowa?
Ja, das habe ich verfolgt und das ist sozusagen, wir haben ja darüber gesprochen, he's back, aber er war nie weg. Und das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Der hat seine Gefolgschaft gehalten und vergrößert. Und der hat es geschafft, mit dem Narrativ, wir werden es allen zeigen, die Republikaner zu trumpirisieren, kann man sagen, ja. Also es geht eigentlich nur noch um ihn und die anderen haben keine Chance. Du hast es gerade beschrieben, Trump hat haushoch gewonnen in Iowa und das Erschreckende ist, er hat bei den Akademikern gewonnen. Und das zeigt eben auch, dass Bildung nicht vor Extremismus schützt und er hat auch in der Arbeiter- und Landwirtschaftsszene einen Riesenrückhalt mit America First und da ist jemand, der so wirtschaftsliberal aufgestellt ist wie Nikki Haley, machtlos gegen diesen Trumpismus. Und ja, Joe Biden kann einem in dem Zusammenhang nur leid tun. Ich meine, der ist 82 und damit wird sozusagen gearbeitet. Also Trump hat jetzt wieder da ein Video veröffentlicht, wo er das Weiße Haus als Altersheim deklariert, verklärt.
Er ist
und
selber nicht viel jünger,
darstellt,
muss man dazu sagen.
Ja, aber er gibt sich jünger. Und er wirkt jünger und er hat diesen Medienkrieg hat er gewonnen.
glaube, das ist so ein bisschen, lohnt sich auch da hinzugucken, weil es ja auch Vergleiche gibt zu Europa. Ne? Also in den USA, eine Situation, nämlich die an der Grenze, ist laut Politexpertinnen auch Bidens, mit einer von Bidens größten Schwächen. Damit punktet halt Trump, damit punkten die RepublikanerInnen, nämlich, dass sie sagen, dass sie endlich die Grenze in den Griff bekommen. Das Ding ist halt, das wird seit Jahren versprochen, niemand kriegt das in den Griff. Mhm. Auch Trump war 4 Jahre Präsident der Vereinigten Staaten, auch er hat es nicht in den Griff bekommen. Mhm. Diese komische Mauer, von der er da geträumt hat, die steht bis heute nicht. Es gab, glaube ich, irgendwelche Promobilder davon, wo er da entlangläuft und von irgendwelchen Materialien spricht und was weiß ich was, aber diese Mauer stand nicht. Die hat Mexiko auch nicht bezahlt, wie er das groß angekündigt hat. Also mal wieder laufen so rechte Versprechen, wie so oft, in die Leere, wenn sie mal tatsächlich an die Macht kommen. Nur ist es jetzt gerade so, du hast es gerade gesagt, dass selbst die Wirtschaft in den USA, die gerade vergleichsweise gut dasteht zu dem, was Biden tatsächlich geerbt hat und zu dem, wo Biden quasi auch das durchmanövrieren musste, nämlich auch durch die Pandemie und in einer Zeit der neuen Investitionen. Der hat, glaube ich, etwas gemacht, was in der Politik relativ unbeliebt ist. Nämlich er hat ein Vorhaben durchgesetzt, diese Infrastrukturvorhaben, das ihm nicht gut steht in seiner Zeit. Weil das ist etwas, was die Leute erst in 10 Jahren bemerken werden. Also in 10 Jahren, wenn die Brücke dann wieder steht, wenn die Straße wieder irgendwie gestopft ist, wenn die Autos wieder normal irgendwie bestimmte Straßen befahren können, erst dann merken die Leute, wo sich eine Investition ausgezahlt hat. Und das ist das Problem der Investitionen und das ist auch die Krux quasi auch der politischen Probleme, glaube ich, auch hier in Deutschland, dass Entscheidungen auf maximal 4 Jahre im Voraus getroffen werden, weil spätestens zur nächsten Wahl musst du den Leuten zeigen, was hast du denn eigentlich alles geleistet? Und Biden kann natürlich dahingehen und sagen, ich habe Milliarden in die Infrastruktur gesteckt. Niemand sieht das. Du siehst diese Milliarden gerade aktuell noch nicht, weil die sind im Zweifel, werden sie gerade überhaupt noch verteilt. Die Leute machen da, stellen da Anträge. Im Zweifel schadet das ihm noch eher, weil überall sind jetzt Baustellen und Leute, bestimmte Straßen sind gesperrt, was weiß ich. Das sind so Erfolge, da muss man sie ihm hoch anrechnen, finde ich, dass er da quasi etwas durchgesetzt hat, wovon er nicht profitieren wird. Und dann kommen natürlich andere, die natürlich so akute Probleme ansprechen und da vermeintlich Lösungsvorschläge bringen, natürlich besser weg, weil Trump sagt nicht, schaut auf meine Erfolge, das mache ich auch nochmal, sondern Trump sagt weiterhin dasselbe, was er auch gesagt hat bei der ersten Wahl, nämlich das ist ein American Carnage. Mhm. Amerika geht es gerade schlecht, sieht scheiße aus, ich werde euch retten. Mhm. Er hat Amerika nicht gerettet, er wird Amerika auch dieses Mal nicht retten. Ich möchte noch kurz zu der Wahl auch noch sagen, ich finde, da ist noch nichts irgendwie zu Ende. Ne? Iowa klingt so, als hätte Trump jetzt schon die Wahl gewonnen. Ich bin da relativ hoffnungsvoll, trotz allem. Nämlich, auch die Demokratinnen haben Sachen, die in den letzten 4 Jahren passiert sind, die sie durchaus zu Mobilisierungszwecken nutzen können. Mhm. Das Abtreibungsgesetz beispielsweise, oder die Abtreibung des Abtreibungsgesetzes in den USA. Das Supreme Court-Urteil, das da gefällt worden ist, hat eine starke Mobilisierungskraft. In den USA ist eine wahnsinnig unbeliebte Entscheidung gewesen, das Supreme Court, weil das wussten auch die Republikaner auch damals, die haben das quasi gegen den Willen oder das Gericht hat es gegen den Willen des Großteils der Bevölkerung quasi durchgesetzt. Die, glaube ich, die Demokratinnen, wenn es tatsächlich hart auf hart kommt, wenn es in die Kernwahlphase geht, müssen quasi genau diese Punkte, die beim Großteil der Bevölkerung unbeliebt ist, wieder stark machen und laut darüber sprechen, um eben auch diese Erfolge, die auch wirklich fassbar sind, irgendwie anzusprechen, nämlich zu sagen, das ist das, was passiert, wenn die falschen Leute an der Spitze sind und diese Entscheidung darüber treffen können, wer beispielsweise diese Gerichte besetzt, die in den USA halt eben wahnsinnig wahnsinnig wichtig sind. Deswegen, ich würde sagen, Kopf noch nicht ganz in den Nacken stecken. Das geht jetzt noch so richtig los und ich bin da ganz hoffnungsvoll, dass die Demokraten trotzdem noch irgendwie ihre Stimme finden. Sie müssen das, ne? Also wenn wir das jetzt schon für beendet erklären, dann wird das wirklich richtig zappelig.
Ja, aber wenn Joe Biden denkt, dass er es nochmal macht, dann ist die Wahl doch schon verloren. Meine Meinung.
Ich weiß nicht.
Ich bin gespannt.
Ich glaube, Joe Biden unterschätzen haben wir schon alle seit Jahrzehnten gemacht. Die Amerikaner selbst haben ihn jahrzehntelang unterschätzt. Ich glaube, er ist kein so schlechter Präsident.
Nee, klar, das weiß ich. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass er das schafft.
Aus Mangel an Alternativen. Ich glaube, es gibt in der Demokratischen Partei keine einzige gute Alternative zu Joe Biden gerade aktuell.
Aber das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also das sagt auch was über das Parteiensystem der USA aus. Ja, so generell meine ich. Also die Frage ist, was ist da vorher im System schiefgelaufen, dass es am Ende nur noch Joe Biden gibt? Das ist doch die Frage.
Naja, also die haben sich einfach nicht präsentiert.
Und ich meine, Kamala Harris hat auch eigene Anteile. Da geht es jetzt nicht darum, dass das arme Opfer, aber da ja, war ja auch kein Interesse da, auch nicht seitens Joe Biden, die groß zu machen.
Ja, ich glaube, Bidens Alter ist halt wirklich ein echtes Problem. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, weil so ein Wahlkampf tut auch weh. Also wir haben jetzt im Januar, also die Wahlen finden erst im November, glaube ich, statt in den USA. Man muss sehr, sehr viel reisen und das geht ins Mark. Man sieht das ja den Leuten auch sofort an, dass die so viel, wie sie da arbeiten müssen. Und in den USA, nirgendwo ist es wichtiger, die sind ja alles gelangweilt. Nirgendwo ist es wichtiger als in den USA, im Grunde genommen wirklich überall zu sein, also sehr viel zu reisen und Präsenz zu zeigen. Deswegen bin ich ja sehr gespannt, wie er diesen Wahlkampf wirklich überhaupt bestreiten möchte. Dass er gewinnen kann gegen Trump, gegen den er schon einmal gewonnen hat, finde ich jetzt, ich habe da Hoffnung, dass das noch geschehen kann. Aber du siehst, ich halte mich da auch quasi am letzten Strohhalm fest, weil niemand möchte der Wahrheit ins Gesicht schauen, dass Donald Trump noch einmal gewinnen könnte, weil das wären wirklich katastrophale Zustände. Darüber können wir dann auch immer ein anderes Mal sprechen, nämlich was würde das eigentlich für uns dann eigentlich tatsächlich bedeuten, auch für Europa, wenn wieder ein Präsident Trump an der Spitze steht.
Und genießt jeden Satz von Keschrau, weil er jetzt 3 Wochen weg ist.
Ich bin jetzt 3 Wochen weg, deswegen muss ich jetzt wirklich alle Sätze, die ich habe, nochmal schnell raushauen.
Merkt man gar nicht. So. Nein, Keschrau, aber ich finde das so toll, dass du das machst und mich ja mit dazu zwingst, runterzukommen. Und das ist toll, ehrlich jetzt. Und ich meine, wir haben darüber geredet, auch um den Jahreswechsel rum.
Und die Sendung ist noch nicht vorbei.
Darum muss es in Zukunft mehr gehen. Ich glaube, dass man weniger macht und das dann aber so richtig gut. Ne? Und das heißt nicht, dass wir vorher was schlecht gemacht haben, aber dieses Lernen, guten Gewissens Nein zu sagen, also das ist für mich ein Mantra gerade.
Die Sendung ist auf Krawall aus. Lass uns zum Ende der Sendung kommen, damit das nicht eskaliert. So, das große Finale. Wir sind wieder am Ende unserer Sendung angekommen und spielen unser allseits beliebtes Schlagzeilenspiel. Ich nenne das irgendwie immer anders. Schlagzeilenspiel, nur noch 60 Sekunden. Es waren nicht 60 Sekunden. Zwischendurch waren es mal 90 Sekunden. Ja. Who knows? Die Stimme, die ihr da hört, die ist natürlich von Georg. Hallo, Georg.
Hallo.
So, Georg, unser Producer, extraordinär. Georg wird uns jetzt ein paar Schlagzeilen lesen und wenn Düsen fertig ist mit dem WhatsApp-Tippen auf ihrem Handy. Düsen, ich kann es nicht glauben, du sitzt gerade und spielst mit deinem Handy einfach während deiner Aufzeichnung.
Entschuldigung.
Das ist hart, das tut weh.
Nein, ich muss nur eine Sache ganz kurz
klären. Das ist ja das Ende. Also wir machen jetzt 3 Wochen Pause und du schreibst WhatsApp-Nachrichten.
Das ist aber wichtig gerade.
Ja, muss Luisa Neubauer WhatsApp-Nachrichten schreiben. Was? Unfassbar, wirklich. Die nächste Großdemo planen.
Ich hoffe, ihr kommt wieder
kurz alle. Bitte auf den Podcast konzentrieren. Ja, Luisa, okay, hat ihren eigenen Podcast.
Okay, ich höre auf.
Und genug Audience, die braucht uns nicht. Georg, los geht's, kannst du?
Ja, wir fangen an. Pessimistischer Weltrisikobericht 2024, größtes globales Risiko Desinformation.
Absolut. Ich meine, wir haben heute ganz viel darüber gesprochen, ob das jetzt aus der Islamischen Republik Iran kommt, ob das Trump ist, das 100%.
Ja, auf jeden Fall. Desinformation, großes Problem. Vor allem jetzt auch, wir haben letztes Jahr mit KI angefangen und das wird dieses Jahr auch nochmal explodieren. Sobald es mit Fake-Videos losgeht, gibt's da kein Ende mehr.
Keschrau hat es vorhin schon kurz angesprochen. Rede bei Bauerndemo. Lindner stemmt sich gegen die Buh-Rufe.
Ich glaube, dazu kann Keschrau mehr sagen. Er hat sich ja dazu auch
geäußert. Ja, Christian Lindner, also wirklich, darüber kann man sich wirklich einfach nur ärgern. Aber wie so rückgratslos, wie der da irgendwie sich da präsentiert hat. Also wirklich beschämend. Wirklich alles daran ist schlimm. Ich habe mich dann, um das quasi bei mir zu detoxen, habe ich ein altes YouTube-Video aufgetrieben von Christian Lindner als Schüler, wie er da prollig von großen Umsätzen spricht und von der GmbH, die er mit seinen 50.000 Mark Umsatz, die er dann da gemacht hat, in seinen Mercedes steigend. Das sagt schon alles über ihn. Er hat sich keinen Zentimeter verändert. Wirklich ein beschämender, ekliger Auftritt. Also was anderes kann man da echt nichts zu sagen.
Unvereinbarkeitsschluss geplant. Merz grenzt CDU klar von der Werteunion ab.
An dieser Stelle auch trotzdem nochmal die herzliche Einladung zu Christian Lindner, zu uns in die Sendung zu kommen. Was hast du gesagt? Guten Morgen.
Nein,
ich sage ihm das auch gerne ins
wegen
Gesicht.
Wegen der Info der Werteunion, sage ich. Also wer das erst jetzt feststellt, ne? Ja, ist ja völlig klar. Und deswegen sage ich ja, also wir können jetzt immer beschweren und sagen, warum ist das nicht eher angekommen? Oder wir können sagen, endlich ist es angekommen, können wir jetzt bitte die Konsequenzen daraus ziehen?
Ja.
China-Kritiker Lai siegt bei Taiwan-Wahl. Der Westen gratuliert, Peking ist verärgert.
Ja, Pekings Antwort war ja auch witzig. Ist egal, was die da gewählt haben, das wird trotzdem unvermeidlich sein, dass Taiwan wieder Teil von uns sein wird. Ich finde das ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Ich habe sehr viel dazu gelesen über die Wahl und auch über die Kandidatinnen und finde das ziemlich beeindruckend, wie Taiwan mit dieser Situation gerade umgeht einfach und wie die Wahlen da stattgefunden haben, wie sie tatsächlich auch wirklich sehr stark auch für sich selbst irgendwie einstehen, für das, was sie wollen, dass sie eben nicht irgendwie. Susanne schreibt wieder Nachrichten in WhatsApp.
Nein,
ich glaub's einfach nicht.
Entschuldigung, habe ich doch gar nicht.
Luisa, kannst du bitte deine Nachrichten erst an Susanne schreiben?
Ich habe gerade nur was gelesen.
Wenn sie gerade nicht auf Sendung ist, zwischen 9 und 11 Uhr mittwochs ist hier dicht, bitte. Wie sagt man das? Nicht-Stören-Modus. Mach mal Schlafmodus oder sowas, Bettmodus. Da kommen nämlich keine Nachrichten durch. Liebe Grüße an Taiwan. Mega, mega Job machen die da.
Keschrau versucht mich jetzt noch in der letzten Sendung vor seinem Urlaub hier ans offene Messer zu liefern. Keschrau, so war das nicht geplant. Wer ist hier bitte auf Krawall gebürstet?
Weißt du, jetzt bin ich nämlich gerade innerhalb kürzester Zeit um 1,5 Grad erhitzt worden.
Geheime Dokumente. Der Kanzler setzt in-house weiterhin auf Rohrpost.
Auf was für Post?
Rohrpost.
Das ist also, doch nur um Edeka, oder nicht? Ist das nicht das, wo man so das Geld irgendwie reinschiebt?
Und im Bundeskanzleramt offenbar.
Witzig, wirklich? Oder? Dass es das noch gibt.
Dass der Kanzler nicht auf... ich hätte gesagt, der Kanzler setzt irgendwie auf Brieftauben oder sowas. Keine Ahnung. Oder er schickt da irgendwie seine Brieftasche irgendwie durch die Gegend und verbreitet so seine Messages. Aber gut, Rohrpost, why not? Dafür gibt es Systeme im Kanzleramt. Das finde ich interessant. Das finde ich gut.
1,3 Kilometer, glaube ich, an Länge.
Wow, okay, super.
Haft nach Bericht über Mahsa Amini. Zwei iranische Journalistinnen wieder frei.
Das war für mich die schönste Nachricht der letzten Woche. Und zwar, alles daran ist schön. Und das ist das, worum es gehen muss. Genau diese Heldinnen. Und für mich sind die nichts anderes, auch dafür zu würdigen, dass zwei iranische Journalistinnen ja ihre Berufsehre genutzt haben, um über diesen Tod an Gina Mahsa Amini zu berichten. Und diese Bilder, die entstanden sind, sind der Grund, warum die Welt davon erfahren hat, was da passiert ist. Und ich bin da natürlich sehr nah dran, auch durch Mariam, durch ihre Mama. Ich habe diese Bilder gesehen und die sind aus dem Gefängnis gekommen. Und sie haben gelächelt dabei und sie haben geweint. Und es hat mich ganz tief berührt, muss ich sagen. Das war die schönste Nachricht der letzten Woche, wirklich.
Dito. Wegen zehntausender Kundenbeschwerden, Bundesnetzagentur droht Post finanzielle Folgen an.
Super, alles klar. Bei diesem Spiel habe wirklich eindeutig ich gewonnen, diese Woche.
Du Streber.
Frau Tegger hang eigentlich nur am Handy.
Du hast ja jetzt auch einen Lehrauftrag.
Ich habe auch jetzt einen Lehrauftrag. Ich habe einen Lehrauftrag und
ich habe ja dafür keine Zeit.
Bin ich im belehrenden Modus. Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Wir machen jetzt 3 Wochen Pause. Du hast Zeit, all deine Nachrichten zu schicken, die du schicken kannst, damit wir dann in 3 Wochen, wenn wir hier sind, zwischen 9 und 11 Uhr Ruhe ist. Ja, da werden die Handys... Georg, du bist doch der Producer. Du musst eigentlich dafür sorgen, dass diese Sendung reibungslos abläuft. Das heißt, Düsen Tekker das Handy wegnehmen.
Okay, ja? Nächstes Mal Handys abgeben.
Ziel Nummer 1. So, Düsen hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
Ich werde
auch wenn
dich,
du mir am Ende nicht zugehört hast, ist
nein,
auch okay.
Ich werde dich vermissen, Keschrau, wirklich jetzt.
Ja, weil
man merkt immer erst, wie wertvoll etwas ist, wenn es weg ist, leider.
Wie das Handy beispielsweise. Ich möchte nochmal drauf zurückkommen. Düsen Tekker hat in den letzten 20 Minuten hang nur am Handy und hat Luisa Neubauer Nachrichten geschrieben.
Das waren keine 20 Minuten.
Das waren keine 20 Minuten. Es waren 25. So, vielen Dank euch allen. Georg, vielen Dank dir. Ich wünsche euch auch irgendwie eine gute Pause von uns, von dieser Sendung. Und in 3 Wochen sehen wir uns wieder. Und euch allen vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
Auf bald.
Auf bald. Tschüss. Tekkal und Beros ist ein Andan Original mit Düsen Tekkal und mir, Keschrau Beros. Redaktion Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Yannick Werner. Titelmusik Jakob Ilja. Mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Keschrau Beros. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst auch gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating Game Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!